Wahrscheinlich ist es nicht schlecht, wenn man nicht ganz talentbefreit ist.
Kultur-Viertelstunde. Die Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak.
Ikea murmelt er vor sich hin. Ganz sicher sogar. Der muss weiter oben gespielt haben. Vielleicht sogar in der Bundesliga. Den seit Fries kenne ich aus dem Fernsehen.
Das Fries, von dem hier die Rede ist und fälschlicherweise als ehemaliger Fußballprofi erkannt wird, ist in Wahrheit Friedemann Liebkind. Mit Ende 40 bereits eine Institution an der Wiener Oper, einer der renommiertesten Experten für das Musiktheater im gesamten deutschen Sprachraum. Wie ihn der Autor Johann Allacher gleich zu Beginn des Kriminalromans Der Knochentandler in die Geschichte einführt. Nach Der Watschenmann ist dies bereits der zweite Krimi von Johann Allacher, und in beiden Geschichten kommt auch die Person vor, wenn auch nur als Nebenfigur, die in jedem offenbar einen Fußballer sieht.
Eine Person, die jetzt schon das zweite Mal bei mir im Krimi vorkommt, ist der Stierschneider Ernstl. Das ist also ein Phänomen, dass wenn man Figuren entwickelt, Figuren schreibt, dass die einem mehr ans Herz wachsen, die anderen weniger. Der Ernstl ist ein ehemaliger Profifußballer, der zu viel trainiert hat. Also er hat noch die offiziellen Trainingszeiten, hat er immer im Tankstil, im Stöberl, in der Linzerstraße noch weiter trainiert. Und das ist ihm dann zur Last gelegt worden und das hat ihm nachher seinen Platz in der Mannschaft gekostet.
Der Protagonist in beiden Büchern ist der Bummelstudent Erki Neubauer, der zufällig in Kriminalfälle hineingezogen wird. Wie das Leben halt manchmal so spielt, wenn es blöd läuft. Johann Allacher spinnt mit Humor seine Wien-Krimis und da er davor als schriftstellerischer Nobody nicht einmal Rückantworten von Verlagen erhielt, versucht er es mit einem Literaturmanager bzw. wie es in der Buchbranche heißt, Literaturagent. In Österreich gibt es ja nicht gerade viele aus dieser Zunft, aber es gibt mit Günter Wildner immerhin einen mit Renommee, der zum Beispiel auch Thomas Raab mit seiner Metzgerfigur zur ersten Buchpublikation verhalf. Der Rest ist Geschichte. Und auch das Gespann Johann Allacher und Günter Wildner klappte bestens. Beide Kriminalromane von Allacher erschienen schließlich beim Emons Verlag aus Köln, der jede Menge Regio-Krimis im Programm hat. Motto: weltweit regional. Viele Gründe also, sich mit dem Autor und mit seinem Literaturmanager auf ein ausführliches Gespräch zu treffen. Und somit gleich mal Ton ab.
Die Wege sind ja immer weit, sagen wir mal so, auch der Weg hin, dass man Schriftsteller wird. Wie ist denn bei dir eben so dieser Weg im Groben abgelaufen, dass du dir dann tatsächlich gedacht hast, dass du für dich bereit warst, sozusagen schriftstellerisch tätig zu werden?
Aus einer Schnapsidee heraus, kann man sagen, und kombiniert mit dem plötzlichen Übermaß an Zeit. Ich habe 2013 meine Firma geschlossen, also einen Handelsbetrieb. Da war ein Sportartikelgeschäft mit einer Spezialisierung auf Wintersport. Und dann bin ich einfach da gestanden, habe müssen das Geschäft liquidieren, sprich ausräumen, Regale aufbauen. Das hat sich zart über Monate. Und da hatte ich plötzlich Zeit und da wollte ich einfach, da ist irgendwie dieser Funken von Gedanken da gewesen aus einer Idee, die ich schon länger in mir im Kopf mitgetragen habe, was zu machen. Und die Idee habe ich bekommen, Jahre vorher, wie sich meine Gattin eingebildet hat, sie würde ein Granderwasser haben im Haus. Das war zu der damaligen Zeit, war das so, dass ich im Geschäft ganz gut da gestanden bin und genug verdient habe und das war mir egal, ob sie das jetzt hat oder nicht, auch wenn es ein Tausender kostet, die ganze Geschichte. Das haben wir uns dann einleiten lassen, dieses Kasteln in den Wasserweg und habe ein Buch bekommen über diese Heilkräfte des Wassers oder die besonderen Kräfte des Wassers und da drin ist auch der Viktor Schauberger vorgekommen und dann habe ich mir die Viktor Schauberger Biografie zu Gemüte geführt und habe festgestellt, dass der ein Leben gehabt hat, das für sich schon einen Krimi darstellt und bin dann auf die Idee verfallen, aus dieser Lebensgeschichte einen Krimi zu basteln, das einfach in die Jetztzeit zu transferieren und dieses Wassergeheimnis, wenn ich es so formulieren darf, einfach 100 Jahre später da dann jetzt in Wien anzusiedeln.
Und da hatte ich dann auch die Zeit, eben zu diesem Zeitpunkt, dass ich es durchziehe. Habe das durchgezogen, habe dann dieses erste Manuskript fertig gehabt, sage ich mal 2013, Anfang 2014. Habe dann die Erfahrung gemacht, wie viele andere Jungautoren, Neuautoren, dass das gar nicht interessiert in Wirklichkeit. Sprich, viele Verlage angeschrieben und kein Feedback bekommen oder keine Antwort bekommen oder Ablehnungen. Eines war dabei von einem deutschen Verlag, das mir Hoffnung gemacht hat, wo drin stand ist, damit könnte man was anfangen. Aber war dann dabei, das war auch nichts draus geworden. Und dann hat es sich ergeben, dass ich als aktiver Musiker immer wieder in einer Kultureinrichtung gesessen bin, die es leider nicht mehr gibt in Wien, nämlich das Hinterzimmer, das Kaffeezimmer vom Fürst Hansl, dem Dr. Dings Music Shop in der Eichenstraße, ist das glaube ich gewesen, ja. Und da haben sie immer wieder Musiker getroffen. Da habe ich zum ersten Mal auch zum Beispiel den Thomas Raab kennengelernt, da hat er gerade irgendeine Gitarre gekauft oder probiert beim Hans, eine schwarze Hansdröhl, weiß ich noch. Ja. Damals hat der Thomas Raab auch noch nicht geschrieben, sondern auch noch Musik gemacht. Warst du eigentlich in seiner Band beim Thomas Raab?
Ja.
Und so über dieses Zusammensitzen dort habe ich einige Leute gekannt, natürlich auch den Inhaber, den ich schon sehr, sehr lange kennt habe, mit dem der Günther auch sehr lange zusammenspielt. Und diese Connection Günther und Thomas Raab war mir dann bekannt. Und dann habe ich einfach angefragt, ob er nicht Interesse hätte, mein Manuskript auch zu vermarkten. Dann haben wir uns getroffen, haben ein bisschen plaudert miteinander, haben dann noch daran gearbeitet oder ich habe noch daran gearbeitet, beziehungsweise der Günther noch ein Konzept erarbeitet, wie man das geschickterweise ins Volk bringen und hat dann geklappt. Nach der Günther-Wildner-Methode, oben anfangen und dann sukzessive runter gehen, schau, irgendwo wird es hängen bleiben, hast du gesagt, gell?
Ja, das wird gerne so gemacht, kommt immer aufs Buch an, aufs Manuskript, auf Auto etc., aber natürlich ist bei uns allen einmal der Traum da vom Major Verlag und das kommt in einem großen Rahmen heraus etc. Ob das dann wirklich alles so stimmt, sei dahingestellt. Ja? Aber es ist ja, meine Musiker haben wahrscheinlich den Traum vom Major gründlicher ausgeträumt, sage ich mal. Erst in der Rat, naja, ich meine, da gibt es ja nur mehr drei Firmen und irgendwie überhaupt alles ganz, ganz anders. Und darum ist es mal naheliegend, dass man natürlich das mal allen zeigt und vorstellt etc. Aber es ist natürlich auch klar, dass die Verlagsprogramme halt irrsinnig voll sind und es natürlich stark darauf ankommt, was das für ein Manuskript ist, ne? und wo der Autor her ist. Und du jetzt zu Rowohlt gehst und einen Krimi aus Österreich hast, könnte es sein, dass die sagen, Stefan Slupetzky und Rainer Nikowitz haben wir schon, danke. Mhm. Wir werden jetzt keine Österreich-Filiale werden mit lauter Österreichern. Ja. Wir sind nochmal ein deutscher Verlag.
Und so passiert dir in Österreich auch, wenn du zu Folio-Verlag gehst, sagen sie um die Eva Rossmann, Dankeschön, reicht. Da möchte ich noch einwerfen, dass ich diese Vorstellungen nicht hatte, Major-Verlag und so, weil ich zu diesem Zeitpunkt 2013, 2014 noch überhaupt keine Ahnung hatte über die Buchlandschaft, über die Verlagslandschaft. Mir ist es dann nur darum gegangen, kann ich es durchziehen, bringe das zusammen, dass ich ein in sich geschlossenes Werk mache, mit dem ich zufrieden bin. Und wenn ich den Punkt dann erreicht habe, ob das nachher zu schauen, ob ich es schaffe, das auch in gedruckter Buchform vor mir liegen zu haben. Mir war das vollkommen egal, was für ein Verlag da oben steht. Ich wollte nur eins nicht haben, selber verlegen oder Book on Demand oder sowas, weil das war dann für mich einfach nicht diese Bestätigung gewesen, dass irgendwer anderer das gut genug findet, um es zu verlegen. Der Günther hat mir dann eben auch Tipps gegeben in Richtung von, worauf schauen die Verlage. Das ist natürlich vielmehr das Gesamtpaket als nur das Manuskript. Am Manuskript habe ich dann auch noch sehr stark gearbeitet, habe es nochmal überarbeitet, 2014, bis wir eben beide der Meinung nachher waren, dass das ein Paket ist, mit dem wir eine Chance haben könnten. Und hat dann auch 2015 geklappt mit einem Vertrag bei einem Verlag, was mich dann doch sehr erstaunt hat.
Ich
wenn man weiß, wie weite Wege man gehen muss, bis zu, sage ich mal, einem ersten Buchverlagsvertrag und, dann musst du schon so stark angezündet sein, dass du sagst, es muss mir so gut gefallen und ich muss mich mit den Menschen so gut verstehen, dass ich die extra Meile gehe. Mhm. Weil, dass wir heute die extra Meile brauchen, ist fast bei jedem Manuskript so. Also, dass man so ein Manuskript sieht und alle wollen das haben, das ist extrem selten. Ja. Also, du musst schon dich wirklich hineinkämpfen und da ist natürlich sehr wichtig, dass man dann gemeinsam, wenn man dann das herrichtet, das Paket und so, dann auch wirklich zu 3% dahinter steht und sagt, und genau so finden wir es jetzt gut und wir können mit dem Erfolg haben oder wir können mit dem scheitern. Beides ist okay, ja, aber es ist für uns stimmig und gut. Das Problem ist, dass die Verlage zunächst einmal nicht das Gesamtpaket anschauen, sondern die Eintrittskarte ist nun einmal dieses Manuskript. Es wird später dann natürlich ein Marketingthema, weil die Entscheidungen sind hinten heraus immer Marketingentscheidungen. Aber zunächst musst du mal was vorlegen, was, sage ich mal, vom Schriftstellerischen und vom Inhalt das Niveau erreicht, besser eigentlich das Niveau überspringt, weil das suchen Verlage, so wie Plattenfirmen noch immer den Hit suchen, suchen die Buchverlage den großen Clasher, der alle vollkommen umnietet, weil das so unglaublich eigentoll irgendwie geschrieben ist. Was auch immer das sein mag, ist sehr, sehr geschmäckerisch natürlich auch jetzt.
Ich versuche meine Geschichten immer auf ein starkes Thema draufzusetzen. Und das habe ich jetzt damit beide gemacht und das habe ich auch schon im Hinterkopf für den dritten Roman, um auch mit dem irgendwas Neues zu schaffen. Es ist sowieso schwer genug, sich in diesem Genre irgendwo abzuheben vom Mitbewerb.
Es gibt ja nicht ganz wenige, nicht ganz
so wenige. Es ist also eine richtige Inflation gegeben, ja, sage ich mal. Jetzt
ich habe eh ausgelöst, ja.
Der erste, der wahrgenommen wurde, war, glaube ich, der Heinrich Steinfest. Dann der Wolf Haas hat das so richtig dann so groß getreten. In seinem Fahrwasser dann auch der Thomas Raab, der dann am Anfang mit dem Wolf Haas verglichen wurde. Slobetzky auch ein großer Name. Und wenn du heute reinschaust in die Buchhandlungen, Wien-Krimis ohne Ende. Das ist aber generell Regio-Krimis.
Ja, es gibt ja so den der Gmeiner Verlag zum Beispiel, ja, der ist so spezialisiert auf diese Genre.
Auf Regio-Krimi, genau. Das ist auch der Emons Verlag, die versuchen auch die Regionen zu bedienen. Ich versuche mir immer ein bisschen davon abzuheben und nicht nur dieses Flair und dieses Feeling von einer Region in den Vordergrund zu rücken, sondern da immer auch ein Thema hineinzubauen, das überregional interessieren könnte.
Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob Wien eine Region ist, wenn es ja eine Weltstadt ist. Ne?
Ja, schau, der Vorteil des Regio-Krimis ist des persönlichen Bezugspunkts. Wenn du jetzt an Krimi schreibst über Hintertupfing, dann wird es die Hintertupfinger total interessieren, aber sonst kann und schon gar kein Touristen, weil der dort nicht hinfährt. Ich habe einmal geplaudert mit der Claudia Rossbacher, die sich sehr gut verkauft und sie sagt, sie ist eine Wienerin und sie schreibt aber ihre Krimis für die Steiermark, weil sie zu mir gesagt hat, dass die meisten Österreicher die Steiermark mit etwas Positivem verknüpfen. Das ist auch für die Wiener, speziell wie für die Wiener, weil es nicht so weit ist, ein Naherholungsort. Das ist die grüne Mark, wie man so schön sagt. Das verbinden wir mit Natur, mit Bäumen, mit Erholung, mit Skifahren, mit positiven Aspekten ist das verknüpft. Und wenn sie ihre Krimis dort aussiedelt, gibt es viele Wiedererkennungspunkte. Dort war ich schon, dort bin ich durchgefahren, dort habe ich mich aufgehalten. Und ähnlich wird das auch gesehen bei Krimis, die in einer Großstadt angesiedelt sind. Ich mag es nicht anders, ich mir zwei Barcelona-Krimis jetzt kauft, weil ich schon zweimal dort war und weil da einfach einen Wiedererkennungswert habe. Wien ist natürlich eine Stadt, die da sehr dankbar ist, weil Wien ein Touristenmagnet ist. Und das erhöht dann natürlich auch die Chance, dass jemand, der nicht aus Wien stammt, aber irgendeinen Bezug zu Wien hat, sich auch dafür interessieren könnte. Also das ist der Ausgangspunkt, besser als wenn ich es über meine Heimatgemeinde in Ibergassing in Niederösterreich schreiben würde. Das würde den Bürgermeister sehr freuen, aber ansonsten schon niemand mehr.
Obwohl es da ja auch einen Kriminalfall gab,
ne? Ja. In den 90ern war das? 1995. Ja, ich habe den Attentäter sogar persönlich kennt.
Gratuliere.
Von den Pfadfinder her kann nichts dafür.
darstellt, dann notwendig einerseits in der Beidl-Kultur und andererseits in der Hochkultur sozusagen zu recherchieren?
Recherche in der Beidl-Kultur, das sind 30 Jahre meines Lebens. Da setze ich einfach meine Lebenserfahrung, mein Aufwachsen am Stadtrand. Bin 8 Jahre in Favoriten in die Schule gegangen, das heißt, ich kenne den 10. Bezirk recht gut. Ich kenne das verlotterte Studentenleben eines Bummelstudenten sehr gut, weil ich 10 Jahre studiert habe ohne Erfolg. Das heißt, hier kann ich viel von mir selber einbringen und ich gehe überhaupt davon aus, dass wenn man nichts Autobiografisches in ein Werk verpackt, dann wird es auch nicht gut. Du musst, wenn du was schreiben willst und den Anspruch hast, dass das gut wird, ist jetzt meine Meinung, andere können das anders sehen, auch zu einem gewissen Grad demaskieren. Du musst ein bisschen was von dir mit hineinpacken. Es ist natürlich vieles Fiktion, man darf vieles übertreiben, man darf alle möglichen Stilmittel verwenden, aber ohne dass man irgendwas aus sich außerbringt, wird es nicht gut werden. Das heißt, diese Seite, die denke ich mal, die kann ich über meine Lebenserfahrung dort unterbringen. Ich werde heuer 53, ich hätte das wahrscheinlich mit 23 nicht schreiben können, denke ich mal. So gesehen ganz gut, dass das so lange dauert hat, bis ich damit begonnen habe, weil ein bisschen den Abstand und diese Selbstironie auch damit hineinpacken schon kann. Alle anderen Dinge, die wissenschaftlichen Sachen, die historischen Dinge, die mich sehr interessieren, wo immer geschichtsinteressiert an historischen Sachen interessiert, versucht das auch immer wieder hineinzubauen, da einmal bei einem Gebäude, da ein bisschen einen kleinen Hinweis auf die Zeit der Monarchie oder auch zeitgeschichtliche Sachen. Das muss man sehr erarbeiten. Das ist Recherche und das ist Arbeit. Das versuche ich so gut wie möglich im Vorfeld des Schreibens zu machen und dann auch hineinzuarbeiten, um einfach ein bisschen so einen Mehrwert auch für den Leser zu haben, dass er nicht nur die Krimi-Handlung hat, die ihn durchführt, die dazu dienen soll, dass der Leser, die Leserin einsteigt und dann reinkippt und dann wissen will, wie es ausgeht oder wie es endet, sondern dass er einfach das verbindet auch mit einer interessanten anderen Story, die dann den Krimi vielleicht doch ein wenig abheben vor einem Krimi, wo es nur geht um Beziehungsgeschichten oder so.
Und Spannung aufzubauen, sprich einen Krimi zu schreiben, das fiel dir auch schon von Beginn an leicht, sondern so leichter als ein anderes Genre?
Ich glaube, dass das Wesen jeder Geschichte ist, die man jemandem erzählt. Wenn ich dir jetzt erzähle, wie beim letzten Geburtstagsessen bei mir daheim die Großmutter die Torten gegessen hat, dann würde das herzlich wenig interessieren. Wenn dann ein spannendes Moment reinkommt, wie das mit dem Kopf in die Torten reingeflogen ist, dann ruft sich das schon wieder spannend an und dann willst du aber auch wissen, wie ist das passiert. Oder die werden Stesser geben, ist gestolpert, du wartest noch auf die Auflösung. Das heißt, du musst immer irgendwas hineinbauen, das nachher dem Leser, die Leserin weiterzieht zum nächsten Schritt. Warum ist das passiert? Wie kann ich das wieder auflösen? Also diese klassischen Cliffhanger, wie es so schön heißt, dass du dann halt so durchgezogen wirst, das kann man lernen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe noch nie ein Büchel gelesen über wie schreibt man ein gutes Buch oder wie schreibt man einen Krimi. Ich habe es probiert, ich habe mir eins gekauft, ich habe es nach 20 Seiten weggehauen, weil da immer nur gestanden ist, du musst, sonst wird das nichts, du musst, ich muss gar nichts. Ich schreibe es aus dem Bauch heraus. Ob es funktioniert oder nicht funktioniert, das sollen andere beurteilen. Wahrscheinlich ist es nicht schlecht, wenn man nicht ganz talentbefreit ist, nehme ich mal an. Aber ich sehe das genauso, wie wenn ich meinen Kindern früher im Bett eine Geschichte erzählt habe. Die wollten auch spannende Geschichten haben und nicht irgendwelche öden Geschichten. Die wollten was haben, wo sie wissen, wie es nachher ausgeht und wo ein bisschen Action drin ist und wo sich was bewegt. Vielleicht habe ich da auch den Zugang wie bei einem Spielfilm, wo man halt auch einmal Figuren vorgestellt bekommt, die dann in irgendwas hineinstolpern, hineinschlittern oder selbst sie in irgendwelche Situationen bringen, die sie dann durchstehen müssen, also diese klassische Abenteuerkonstruktion, und am Schluss dann im besten Fall wieder irgendwie herausstolpern. Und da versuche ich auch Zugänge zu schaffen, die nicht alltäglich sein. Also ich versuche immer irgendwas zu machen, wo ich das Gefühl habe, das ist neu.
Say, baby, won't you let me ride down to Birmingham, Alabama, Nashville, Tennessee, baby, finally. Don't you know what I mean? We're talking about a New Orleans. Baby, just let me ride. We're just writing. This thing is about 2 days old.
Yeah. Welche Rolle spielt für dich der Günther jetzt als Manager, als Agent, wie man so schön sagt?
Der Günther ist die gute Seele für mich. Ja. Der ist unendlich wertvoll für mich, weil der dieses ganze Know-how hat, das mir noch immer völlig fehlt. Nämlich das, was den Hintergrund ausspült, wie Verlage ticken, wie eine Medienlandschaft funktioniert, wie man diese Klaviatur bespielt mit Presse, mit Radio, Fernsehen, alle diese Dinge, von denen habe ich überhaupt keine Ahnung. Der Günther kann es nicht erzwingen, er ist kein Wunderwutzi, das kann niemand, weil sonst würde jeder einen Bestseller schreiben, wenn es so einfach wäre, weil es Schema geben würde, aber er bemüht sich einfach sein Bestes zu tun, führt und auch nicht verdient der arme Kerl mit mir, aber ich hoffe ihm das halt irgendwann einmal zurückzahlen zu können, mit dementsprechenden Verkaufszahlen, dass er auch was davon hat von seinem Einsatz.
Ich sage das jetzt nur inhaltlich anschließend an Hans. Ich finde, dass der Hans einer dieser Naturschreiber ist, wie er sagt, gar nie eine Anleitung gelesen, wie man schreibt, oder Hans einfach in sich dieses Gefühl für Bögen, für Geschichten und für Spannung hat. Und dann kommt dazu, dass er ein sehr gutes Sprachgefühl hat und einen Humor entwickelt in den Büchern, der nie aufgesetzt ist, sondern der dich einfach auf einen angenehmen Ort erreicht. Ja, es gibt ja einen Humor, wo man denkt, oh, der will lustig sein. Das ist anstrengend.
Ne? Jeder Satz eine Pointe, das tut manchmal weh. Ja. Humor ist etwas sehr Subjektives. Wenn ich mir hernehme, die Rita Falk mit ihrem mittlerweile 9. Sauerkraut, Blues oder Dampfknödel, irgendwas, klassischer Provinzkrimi mit Hirschgeweih und Kariter Tischdecke, die verkauft, weiß ich nicht, 250.000, 300.000 Birkel pro Einheit und das. Die klopfen sich auf die Schenkel und lachen drüber. Ich komme damit nicht zurecht. Mir ist das zu dick aufgetragen, das Ganze. Ich versuche, meinen Humor eher ein bisschen hintergründig einzubringen. Aber das muss jeder für sich befinden. Und so wie meine Frau mit einem Monty Python-Film nichts anfangen kann und ich mich zerkugle, wenn es sich, gibt es halt einfach unterschiedliches Humorempfinden. Und dementsprechend hoffe ich, dass auch für meine Art von Humor es Leser gibt. Ich mag es, wenn was eher ein bisschen humorvoller daherkommt und nicht auf dieser Hardboiled-Schiene ist. Ich will einfach nicht zu sehr in diesen Abgründen herumreiten, diese psychologische Komponente von gestörten Tätern. Man kommt nicht ganz drauf vorbei, weil sonst jetzt kein Mord geben und jetzt kein Krimi geben. Über die Geburtstagstorte der Großmutter braucht man kein Krimi schreiben, das ist einfach zu wenig. Man muss da dann schon das kriminelle Element da reinhauen. Aber das ist für mich nicht der Hauptzweck. Für mich ist eher die Personen, die rundherum sind, einfach so diese Betrachtung durchaus normaler Leute bis auch skurriler Personen, die für mich eher normal sind, weil man sich ja nur umschauen braucht, wie viel von die Figuren um und um sprechen. Da höre ich auch immer wieder von Leser, Leserinnen, dass eher so Leute kennen. Hast du da über den geschrieben oder hast du über den geschrieben? Das sind Figuren, die jedem geläufig sind, so wie der Stierschneider Ernstl, der gescheiterte Fußballprofi mit einem leichten Alkoholproblem und der mit seinen Schlapfen und dem Trainingsanzug durch die Gegend stiefelt und halt im Wirtshaus über Fußball reden will mit den Leuten. Die gibt es zuhauf in jedem Jocherl oder in Wien. Und das ist auch für mich dieser Teil des Wienerischen, den ich versuche zu betonen. Mich interessiert nicht das Operngebäude oder die Hofreitschule oder sonst was, sondern mich interessieren die Figuren, die halt real existieren, noch immer in Wien. Und das ist Wien sehr dankbar, weil Wien viele so Kritzeln hat, unterschiedliche so Platzeln mit einem eigenen Flair, teilweise trotz Millionenstadt mit an die 2 Millionen Leuten immer dörfliche Strukturen, das gefällt mir.
Well, he stood on the Sonny Boy shoeshine box with a Stella guitar that he didn't play much, and he was telling all the latest gossip about his friends in Nashville. Said, I just blew in from Hollywood, where the long legged wouldn't do the boogie woogie all night in the arms of a man named Dan Blue. Said, I never heard a name on the radio. He said, you must have some better ways. Said, I never seen a name. Flashing lights, he said, the lights, he must have been busted that night. He run his fingers through the long, long hair and said, hey, who's running your show? Looked around and said, it must be Danny Blue. Danny Blue, boy, oh, you're big time losers on the door, hey. Danny Blue, boy, play us one more tune, boy. Maybe Danny gonna keep us on going the same.
Du bist denn durch Zufall eigentlich Literaturagent, Manager geworden.
Genau, ja.
Thomas Rabe. Und auch durch diesen großen Erfolg dann eigentlich recht rasch eigentlich, glaube ich, mal Anerkennung gefunden. Ist es für dich da ja auch mittlerweile leichter, sozusagen einen neuen Autor bei einem Verlag unterzubringen? Also hast du da so einen Ruf und die Verlage wissen, okay, wenn der Günther Wildner kommt, dann kann das nicht ganz schlecht sein oder so ähnlich?
Das würde ich mal sagen, spielt relativ wenig Rolle. Ich sage einmal, dafür bin ich jetzt noch keine Agentur mit irrsinnig vielen Autoren und etc. Es ist ja ganz interessant, es gibt so ein klassisches Bild des Literaturagenten, der im Vergleich zum Musikbereich einfach der Makler eines Manuskripts ist. Er verkauft dieses Manuskript und was Agenturen in der klassischen Definition dann noch leisten, ist, die Abrechnung kontrollieren und den Autor karrieremäßig zu beraten. Was schreibst du als nächstes? Macht man die Reihe fertig? Macht man doch einmal was anderes? Oder wo Agenten wichtig sind, ist dann immer an neuralgischen Punkten von Karrieren, wenn ein Verlagswechsel ansteht oder wenn wer ganz neu ist und überhaupt einmal ein erstes Buch machen soll, etc. Das ist so die klassische Definition. Trotzdem ist jede Agentur komplett anders. Zum Beispiel hat der Roman Hocke, der Agent von Sebastian Fitzek, das ist in der Federwelt Literaturzeitschrift Interview gesagt, dass das jeder anders betreibt. Er war zum Beispiel Verleger und Lektor früher und sieht ganz stark aus dieser Sicht Autoren und baut sie auf. Und bei mir ist es so, wo ich aus der Musik komme und viel Promo gemacht habe und viel Booking gemacht habe, dass ich meine Tätigkeit jetzt auch mit diesen drei Standbeinen anlege, ja. Also dass ich kein reiner Dealmaker-Agent bin und was dann rauskommt, werden wir sehen, sondern ich weiß, mit dem Deal und dem erscheinenden Buch geht alles erst richtig los. Da musst du in die Hände spucken und was draus machen. Ja. Und wenn man das, was folgt, auch selber kann, wie Medienarbeit und bei Lesungen, der Hans bringt Lesungen, ich bringe Lesungen, da schmeißt man uns einfach in die nach vorne, dann ist die Möglichkeit, dass daraus was entsteht, ne. Oder dass du zumindest deine Position mal so interpretierst, dass du dem Verlag nicht nur den Autor bringst und den Vertrag abschließt, sondern auch sehr intensiv dann mit dem Verlag sprichst. Was wird gemacht in der Medienarbeit? Was wird für Marketing gemacht? Wer macht das? Wird das intern, extern gemacht? Und was macht man mehr als nur eine Vorschau, einen Klappentext, ein Porträtfoto und das war's dann. Dieses Normalprogramm, und das lernen wir immer wieder, ist halt oft einfach nicht ausreichend. Ja. Wenn du jetzt nicht auf einer Spitzentitelposition stehst, wo überhaupt viel mehr Geld und Aufmerksamkeit reingeht, sondern wo du einfach einer in einem Frühjahrs- oder Herbstprogramm bist von ganz, ganz vielen Büchern bei großen Publikumsverlagen von mehreren hundert Büchern. Ja. Insofern ist es für mich schön, dass ich, wenn ich das alles tue, eine sehr abwechslungsreiche Arbeit habe. Ja. Also meine Rolle ist ja, ich muss ja leider so lesen wie ein Verlag, weil ich muss es ja dem verkaufen. Und ich gehe eigentlich fast komplett in die Verlagsrolle und schaue, ist dieses Buch irgendwie in den Markt zu kriegen? Ja? Kann ich den Autor in den Markt übersetzen oder gibt es der Buchmarkt einfach nicht her? Sprich auch, gerade im Krimi-Genre sind die Verlage schauen sie sehr darauf, dass diese ganzen Anforderungen von der Figurenzeichnung, von der Spannungsentwicklung, von nicht zu langen Exposé und Aufbau und, dass das alles erfüllt ist. Sonst gibt es einfach ein Nein. Wenn da Produktfehler drin sind, kann die Sprache noch so toll sein oder du bist von dem Autor persönlich begeistert oder siehst das Gesamtpaket, das nutzt alles nichts, du wirst es nicht verkaufen. Also du musst schon sehr stark diese Schubladen kennen. Die Verlage sagen dazu, Genre, wenn sie Frauenunterhaltung meinen, Krimi mit all seinen Untersparten. Und bei Genre, wenn du Genre anbietest, musst du Genre 100% treffen. Und dann, sage ich mal im Idealfall, ein paar Ecken und Kanten und Sachen drin haben, die das vom Rest herausheben. Und diesen schmalen Grat zu treffen, der ist für uns alle schwer. Das ist für die Schreibenden schwer und für uns das rüberzukriegen. Ich weiß, was der Hans kann. Ich weiß, wie er Bücher präsentiert. Ja? Dass er nämlich Musik macht, dass das ein halbes Kabarett ist, dass das das Buch ist, dass der wienerisch selbstgereimtes ist, wo du am Boden liegst oder Schenkel klopfst. Das weiß ich alles. Kann es aber jahrelang noch gar nicht rüberbringen, weil die Sache wachsen muss. Beim ersten Buch erklärst du das, es freut ein bisschen auf, okay. Jetzt beim zweiten Buch sehen wir schon, es haben schon mehr. Ja. Und dann, und das ist der Idealfall, setzt sowas ein wie eine Mundpropaganda im Publikum bei der Leserschaft, und das Buch wird nicht nur selber gekauft, sondern verschenkt, genauso bei den Veranstaltern, die, wenn dann ein anderer Veranstalter dir sagt, der Johann Alacher ist großartig, den musst du nehmen, dann ist das die beste Empfehlung, weil wenn ich als Booker sage, na logisch, was werden Sie sagen, Herr Wittner, dass der Autor großartig ist, ne? Dankeschön, schicken Sie mal was, ne? Oder so. Ne? Und das ist einfach, und das ist auch das Normale an Karrieren, dass du Schritt für Schritt gehst, weil das ist Wupp macht von 0 auf 100, gibt es manchmal, aber das sind definitiv die Ausnahmen.
Wenn du dich dann umhörst bei anderen Autoren, wie lang die oft braucht haben. Bernhard Eichner zum Beispiel hat, wie er jetzt mit seiner Totenfrau-Trilogie groß geworden ist, immer wieder gesagt in seinen Interviews, dass es ihm 15 Jahre und 5 Birken gekostet hat und vom ersten oder 200 verkauft. Also nichts. Ist so. Es dauert.
Es gibt seltene Fälle wie Umberto Eco, der ja mit 60 seinen ersten Roman veröffentlicht hat, der Name der Rose.
Ja, war aber zu der Zeit
schon ein
namhafter
Wissenschaftler
und hat dementsprechend auch schon die Netzwerke gehabt, um das auch besser vorzubereiten. Ich war Sportartikelverkäufer, das ist eine andere Ausgangssituation. Wenn du Netzwerke schon hast, wo du einfach schon von Haus aus ein Interesse da ist, jetzt hat er einen Roman geschrieben, den schauen wir uns auch. Durch die Vielzahl der Schreiberlinge, die es so gibt, im, ich glaube 100.000 Bücher sind es im deutschsprachigen Raum, die jährlich auf dem Markt strömen, ist natürlich auch immer dieser Generalverdacht da, wenn wer was geschrieben hat, jetzt hat der auch was geschrieben. Hab die Welt noch gebraucht. Und sehr oft, wenn man es dann liest, hat man die Bestätigung, man hat es nicht gebraucht.
Weil es gibt ja zum Beispiel in ganz vielen Filmen gibt es ja so dieses Bild des Literaten und auch des Literaturmanagers oder Agenten halt.
Die Deadline und die Schreibmaschine einsam im Zimmer sitzen.
Immer unglaublich reich, wohlhabend.
Das ist ein interessantes Bild.
Ja. In riesigen Häusern und die ärgsten Autos fahren und etc. halt.
Man sieht natürlich nur das, die Umsagen. Ich gehe mal davon aus, dass, weiß ich nicht, 1% der Verleben kauft von den Schriftstellern, 99% eher nicht oder nur so halbert. Wahrscheinlich ist es so exponentielle Kurven. Hängt alles mit Verkaufszahlen zusammen. Verkaufszahlen zu erreichen hängt wieder zusammen mit der Wahrnehmung. Wahrnehmung ist wieder eine Frage von, wie erreichst du die Medien, wieder eine Frage von, wie lang arbeitest du drauf, wie lang bist du schon dabei. Das sind Dinge, die interessieren mich momentan nicht. Ich habe einen sicheren Job, von dem ich lebe und meine Familie durchbringe. Es ist nicht leicht, neben dem sicheren Job noch einen zweiten Job, sprich den des Schriftstellers, auch noch auszuüben. Da muss halt dann die Familie auch einigermaßen mitspielen. Wenn es denn mehr werden sollte, habe ich die Möglichkeit, in meinem Job auch die Stunden zurückzufahren und das nicht mehr 40 Stunden zu machen. Und wenn es nicht ist, dann halt nicht. Ich schaue, wie sich das entwickelt.
Sollte der Ernst Molden, kann ich mich noch erinnern, der hat mir mal erzählt eben, weil der ja auch ursprünglich ein Buchautor war.
Ja.
Aber er hat gesagt, er ist eigentlich nur deshalb Musiker geworden, weil es leichter ist, ein Lied zu schreiben mit vier Kindern, als ein Buch zu schreiben.
Das ist auch verziehbar.
Ja, es geht vermutlich auch schneller,
ja.
Denke ich mal. Wobei der Prozess ist durchaus ähnlich. Wir gehen ja auch beide Seiten. Du versuchst einfach an so einen Spannungsbogen zu erzeugen. Du machst ein Intro, du machst ein Outro und dazwischen halt aus der Solo eine. Also für mich ist das in etwa derselbe Ablauf. Und mein Schreibbeginn ist auch zusammengehängt mit dem Songwriting für eine CD, die 2011 erschienen ist. Da bin ich viel gesessen und habe nachgedacht und geschrieben. Dann habe ich halt einfach angefangen, einen längeren Song zu schreiben, wenn man so sehen will. Also ich kann diese Verknüpfung von Musiker und Literat sehr gut verstehen. Die Moldens, die Raabs, die alle aus der Ecke kommen. Ich glaube auch der Slobetzky macht Musik. Oder auch der Leubelsberger, der die historischen Krimi schreibt, auch der ist als Musiker aktiv. Ich kann das gut nachvollziehen. Es ist vieles gemeinsam. Vieles entsteht über Emotionen, über Dinge, die aus dem Bauch herauskommen, für auf einer Ebene, die halt einfach gefühlsgesteuert ist. Hat durchaus Gemeinsamkeiten, diese Geschichte. Und was du angesprochen hast, nachher dieses der reiche Schriftsteller und so, die Schwierigkeit ist es, da reinzukommen, wo dann der Sog entsteht. Der Sog entsteht dann, wenn du in diesen Bestsellerlisten drin bist, in den Verkaufscharts drin bist, dann hast du auch die Chance, ein Produkt zu verkaufen, das vielleicht nicht so gut ist, einfach weil die Erwartungshaltung schon da ist und das nächste will ich auch haben. Also die Claudia Rosbacher zum Beispiel, jetzt mal, wenn sie einen Ex-Birkel schreibt, ist sie sofort bei den Taschenbüchern, Krimi sofort auf Nummer 1. Weil einfach sie das schon geschafft hat, sich einen Leserstamm zu erarbeiten, über viele Jahre und viele Bücher, die dann die Erwartungshaltung haben, ich will wissen, wie es im Neuen weitergeht. Gibt genug solche Beispiele. Ich mag es auch nicht anders, weil ein Andrea Camilleri rauskommt, kaufe ich mir auch, einfach weil wissen, wie es weitergeht, ein Jahr später.
In Österreich, sagen wir jetzt praktisch gesprochen, ein schwieriger ist sozusagen davon ausschließlich leben zu können. Im Normalfall ist das dann als Literaturmanager agent.
Das geht bei mir einfach durch meine drei Standbeine, weil über Provisionen der Vermittlung könnte ich jetzt nicht leben. Das sagt jeder Agent, da brauchst du 10, 20, 30 Jahre, bis du einen Stock aufbaust. Auch ist immer die Frage, zu welcher Zeit du anfängst. Das ist jetzt ziemlich spät, sage ich mal. In Österreich kenne ich niemanden, der so wirklich diese Agenturtätigkeit macht. Aber in Deutschland gibt es sicher 100 Literaturagenturen und das sättigt den Markt schon in einer gewissen Weise. Aber bei mir, wie gesagt, funktioniert das, indem ich die Agentur aufbaue und mit dem Vermittlungsgeschäft mich nicht ausschließlich ernähren muss, sondern einfach Medienarbeit mache, im Auftrag von meistens deutschen Großverlagen für Marc Ellsberg Thomas Raab, Bernhard Eichner, Andreas Gruber, Judith Taschler und so weiter. Und damit bin ich auch immer fit und am Puls, was die Medienarbeit betrifft. Und Lesungsbooking mache ich. Und mit diesen dreien unter meinen sonstigen Tätigkeiten in der Musikbranche noch, ist dann so der typische Mix eines Kulturselbstständigen beisammen, wo, wenn ein Projekt mal wegfällt, was anderes dazukommt und so auf vielen sozusagen Inkern.
Das ist eigentlich interessant, dass es in Österreich keine Literaturagenten gibt. Alle namhaften Autoren in Österreich und Literaturagenten in Deutschland. Fast alle.
Es ist so, du kannst dich ja als Agent nicht auf ein kleines Land wie Österreich konzentrieren und sagen, ich vermittle in Österreich. Da kannst du definitiv nicht davon leben, weil nicht viele Verträge da sind, die bei einer Provision dich ernähren können. Ne? Insofern musst du, egal ob du in Berlin, Hamburg, irgendwo am Land oder in Wien sitzt, einfach den deutschsprachigen Markt bedienen. Du bietest an in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wo du dann genau sitzt, ist eigentlich relativ egal. Und es fahren alle auf die gleichen Messen. Es haben alle den gleichen Markt vor der Tür. Trotzdem ist es ein gewisser Vorteil, sage ich mal, wenn man vor Ort ist und sich treffen kann und Wege kurz sind, keine Frage, wenn man für den Café nach Frankfurt fliegen muss oder so. Das hat schon gewisse Vorteile, ist aber letztlich nicht entscheidend.
Interessant ist es trotzdem, wenn du in irgendeinem Forum oder sowas einsteigst und da liest du nachher die amerikanischen Verhältnisse, wo es unvorstellbar ist, zu schreiben ohne Agent, die kommen jetzt auch zu uns rüber und du brauchst unbedingt einen Agenten, weil sonst wirst du vor dem Verlag überhaupt nicht mehr wahrgenommen, als einfach unbekannter, einreichender, Manuskript einreichender Mensch, und dann hast du keine Literaturagenten im eigenen Land. Das ist ja irgendwo ein Gegensatz.
Es ist ja so, dass ganz viele der erfolgreich werdenden österreichischen Autoren dann zu großen deutschen Verlagen wechseln. Ja, Eva Rossmann, die ewig bei Folio bleibt, ist toll. Ja, ist aber unüblich eigentlich. Ja. Sobald du eine gewisse Stückzahl verkaufst, ist einfach der Sprung zum Major möglich. Ja. Und den wollen viele natürlich zumindest einmal probieren, um zu sehen, wie fühlt es sich an. Und dann machst du unterschiedliche Erfahrungen. Weil es kann sein, dass du zum Major kommst und dann eben nicht gleich in der Spitzentitelriege bist, sondern irgendwo auf Seite 65 der Vorschau, und du hättest das Major-Business eigentlich ganz anders vorgestellt. Ja. Anderen bringt es wieder was, vertrieblich auf jeden Fall, weil wenn du, die österreichischen Verlage haben meistens ein gewisses Vertriebsproblem nach Deutschland, wo man eben nicht dann in Italia am Stapel liegt.
Buchhandel verkaufen und nicht über Amazon. Ja,
weil genau das sehe ich aus der Musik. Wir haben nur 5 CD-Geschäften und damit ist der physische Handel von Musikprodukt, ja, nur die Top 10 im Libro und im Media Saturn, ist eigentlich zum Erliegen gekommen. Ja, und das wollen wir im Buch definitiv nicht erleben. wir brauchen in jedem Nest unsere Buchhandlung. Und damit das erhalten bleibt, müssen die den Umsatz machen und nicht der Online-Händler.
Weil das auch ganz wichtige Multiplikatoren sind.
Absolut,
ein Buchhändler, der davon überzeugt ist, dass das ein gutes Buch ist und die lesen auch viel oder kennen teilweise die Autoren, der ist Gold wert. Weil der nimmt es in die Hand und druckt es den Kunden einfach in die Hand, wenn der sagt, ich suche was Spannendes, da hast, der ist gut. Ich suche was Lustiges, da hast, die ist gut. Mhm. Das ist unheimlich viel wert, dieses persönliche Bindeglied, das einfach andere Qualität hat als die Sterne bei Amazon, wo du halt ausgeliefert bist, irgendwelchen Leuten, die sie mit einem Kommentar verwirklichen wollen, wo du nicht weißt, wer war das und hat der überhaupt eine Ahnung, der was die 3 Sterne gegeben hat oder die 5. Da zählt der Buchhändler schon auch mehr, weil der soll dir ja keine Chance erzählen, weil der will, dass du wiederkommst.
Ja. Das könnte auch der österreichische Buchhändler, der deutschsprachige Buchmarkt, jetzt generell im gescheiten Onlinehandel theoretisch aufmachen.
Ist auch schon passiert. Also ich habe das ausprobiert, ich gehe auf kupitsch.at, ich habe das Buch in genau der gleichen Zeit wie von Amazon. Es kostet das gleiche wegen der Buchpreisbindung. Also wo bestelle ich? Na logisch, beim Kupitsch oder beim Morava. Wenn du einen Mailorder kaufst, liefert er das jede Buchhandlung, ob es die Petra Hartlieb in der Weingerstraße ist oder die Frau Schöberl, neben Stefans Dom mit Leporello, die sind um nichts langsamer und um nichts irgendwie als der Amerikaner. Und darum, wer Mailorder bestellt, unbedingt im Buchhandel bestellen. Weil dann bleibt die Spanne einfach dort. Weil der ganz, ganz offen, über Amazon haben wir keine Kontrolle. Und wenn der irgendwann der Meinung ist, Bücher gehen nicht mehr so gut und die schmeißen überhaupt aus dem Sortiment, dann schauen wir komplett durch die Röhre. Ne?
Und der Hörbuch, spielt das Überlegungen auch bei euch?
Oder? Ein Hörbuch ist immer Überlegung, aber ich sage dann einfach den Schlüssel, der da ist. Ein Hörbuchverlag kauft dann eine Lizenz von einem Buchverlag, wenn er mit ungefähr 10-20% der Buchverkäufe, das ist die Regel, das ist ein Hörbuch 10-20% verkauft, sich finanzieren kann. Ein Hörbuchverlag macht dann eine CD, wenn er 3.000-6.000 Stück verkauft. Sprich, ich brauche Autoren mit einer HC-Hardcover-Auflage von 30.000-60.000 Stück. Da scheiden einmal sehr viele aus. Und bei denen gibt es mal kein Hörbuch, außer in Selbstregie oder in irgendwie. Weil diese, auch die Veröffentlichung von Hörbuch und Buch nur funktioniert und in den Markt kommt, wenn sie parallel passiert. Sprich, der Hörbuchverlag muss ein Dreivierteljahr vor Erscheinen von der Lizenzabteilung des Verlages mit den ersten, es sind oft gar nicht fertige Manuskripte, entscheiden, ob er dieses Hörbuch macht. Also es ist ein Big Name Business.
Seinem Weinglas. Er betrachtete die tiefrote Farbe des tanninreichen Rotweins, die ihn an die Trikots der spanischen Gegenspieler in der zweiten Runde des Cup-Bewerbs vor vielen Jahren erinnerte. Rocha, flüsterte er in sein Achtelglas und nickte am Blaufränkischen. Der von ihm verwandelte Elfmeter im Hexenkessel des ausverkauften Stadions war der Höhepunkt seiner kurzen Karriere gewesen. Er war gefeiert und von den Medien auf Händen getragen worden. Ein Journalist hatte sogar vom Heranreifen eines Jahrhundertspielers geschrieben. Stierschneider hatte sich den Artikel rahmen lassen. Er hing noch immer zwischen alten Fotografien und verstaubten Vereinswimpeln an der Wand seines winzigen Wohnzimmers. Stierschneider dachte an die spanische Zeitung, in der er El Toro genannt worden war. Das Geräusch der sich öffnenden Eingangstür riss ihn aus seinen Erinnerungen. Neue Gäste waren ins Lokal gekommen, Fremde. Ja, da kommt eben jetzt der Friedemann Liebkind, der Opernfachmann, und in seinem Schlepptau ein undurchsichtiger Begleiter, der auf den schönen Spitznamen hört, der Geschmeidige. Ein feuerroter Schatten tauchte hinter Liebkind auf. Ernst Stierschneider hatte sich dem Tisch genähert und parkte sein Achterl zwischen den zwei Biergläsern. Herst Gfüller, die Kene, hast du auch einmal wo gespielt? Gespielt? Liebkind rutschte mit seinem Sessel zurück. Nein, nur in der Schule. Ich fürchte, mir hat das Talent für die großen Bühnen gefehlt. Es braucht nicht jeder Spüler Talent, warf Stierschneider ein und zog einen dritten Stuhl an den Tisch heran. Es muss ja die Wasserträger geben, die den Brinkägern die Arbeit erleichtern, Ergänzungsspüler gewissermaßen. Da haben Sie bestimmt recht, stimmte Liebkind konziliant nickend zu. Ich bin mir jedoch sicher, dass mir auch diese Fertigkeiten weitestgehend gefehlt haben. Irritiert betrachtete er den Mann im uralten Trainingsanzug mit dem verblassten Emblem des österreichischen Fußballbundes an der Brust. Der Ex-Fußballprofi war in den Lokalen zwischen Johannstraße und Gürtel bekannt wie ein bunter Hund. Hier pflegte er tagsüber anderen Gästen von den Höhepunkten seiner kurzen Karriere zu berichten und bei einem Gläschen Rotwein über seinen Lieblingssport zu philosophieren. Seine kleine Wohnung am Meiselmarkt diente nur als nächtlicher Rückzugsort. Ansonsten war er an den Bars und Wirtshaustischen des Arbeiterbezirks zu Hause. Kenner tue ich dich trotzdem. Warst du vielleicht bei der Elektra? In der Volksoper? Nein, im zweiten Bezirk in der Engertstraße. Auch dort ist Richard Strauss zu sehen? Das wusste ich gar nicht. Strauss? An den kann ich mich nicht erinnern. Wurden der gespielt im Mittelfeld? Ich fürchte, wir reden aneinander vorbei, guter Mann. Kann es sein, dass Sie über Fußball sprechen? Nein, über Synchronschwimmer. Was hast denn du da? Fürs Dritte habe ich jetzt beschlossen, in der Serie zu bleiben. Das entsteht schon dadurch, dass du dich auseinandersetzt mit deinem Stammpersonal, mit den Figuren, je mehr du da drin bist und dadurch auch dann automatisch Szenarien schon entwickelst im Kopf. Man will da etwas rausholen aus der Geschichte. Ob das dann im Vierten auch so weitergeht, kann ich nicht sagen.
Was jetzt hast du jetzt im Gegensatz zu einer Donna Leon zum Beispiel, die ein Kommissario Prometti hat, als hauptberuflich ermittelnden Kommissar, hast du ja eine Hauptfigur, bei der es ja nicht selbstverständlich ist, dass ständig irgendwo ein Mord passiert.
Das ist natürlich einer, der das professionell macht, natürlich leichter zu verbinden ist mit einem Kriminalfall, wie jemand, der da dann nur so ausstraft. Ja. Da habe ich schon so meine Ideen, wie ich das beim dritten Band mache, dass das funktioniert. Man kann es natürlich nicht endlos ausreizen, ist auch klar. Ja. Und was dann sicher auch dazu kommt, ist dieses Bestreben nachher, auch diese Figur wieder mal zur Seite zu schieben und was Neues zu machen. Ich halte mir alle Optionen frei, inklusive aufhören und was komplett was anderes machen. Es zwingt mich niemand dazu. Ich bin noch nicht in so einem Literaturbetrieb gefangen, dass ich muss. Das ist einer der Vorteile, wenn du nicht on top bist, weil da kommst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr so leicht heraus. Und du darfst auch nicht mehr so viel mitreden, weil je größer der Verlag ist, desto weniger darfst du mitreden.
Da wird dann das Haus größer, das Auto verdreifacht sich.
Mhm. Und der Pool ein 50
Meter. Der Pool ist dann überhaupt.
Und die Stratocaster getan, nicht aus den 70er Jahren, sondern aus den 60er Jahren.
Welche Erwartungen an deinen Beruf hast du?
Das ist jetzt ein bisschen ein Roulette-Business, weil man macht Dinge richtig, ja. Das wäre blöd, sehenden Auges Fehler zu machen, die will man vermeiden, aber was dann wirklich draus wird, wissen wir nie vorher. Und insofern Spaß an der Arbeit haben und mit multibegabten Künstlern zu arbeiten, die ich einfach sehe und gern habe, mit denen Erfolg zu haben, das empfinde ich als große Genugtuung, wenn du 30 Absagen hast und dann aber eine Zusage hast und dann mit dem Team, das du baust, einen Erfolg hast und Menschen erreichst und die merken, ah, das sagt mir was. Das ist super, dann ist es geglückt.
Thank you and good night.